Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
David, der große König Israels. Er ist ein Mann nach Gottes Herzen und schämt sich auch nicht, selbst viel Herz zu zeigen. Im ersten Buch Samuel war von seiner innigen Freundschaft zu Jonathan die Rede. Im zweiten Samuelbuch wurde berichtet, wie er nach Jonathans Tod dessen Sohn Mephibosheth in seine eigene Familie aufnahm. Eine ganze Reihe von alttestamentlichen Psalmen stammen aus der Feder Davids und gewähren bis heute einen tiefen Einblick in die Seele eines Menschen, der sich viel Gedanken über Gott, über seine Mitmenschen und auch über sich selbst gemacht hat. Leider ist das aber nur die eine Seite seiner Persönlichkeit, die bis auf den heutigen Tag von Juden wie von Christen gern hervorgehoben wird. Dabei hatte David auch seine schwachen Seiten, die in der Bibel keineswegs verheimlicht werden. Demnach ließ sich David mehrmals in seinem Leben zu recht grausamen Taten hinreißen, nahm es mit der ehelichen Treue nicht so genau, beziehungsweise liebte mehrere Frauen gleichzeitig, und es fiel ihm manchmal auch schwer, eigene Fehler vor Gott einzugestehen. Gott war zwar immer wieder bereit, David zu vergeben, aber vor den Folgen seiner Sünden hat Gott ihn nicht immer bewahrt. Mehr dazu in dieser Sendung, zu der ich Sie herzlich begrüße. Der Herr hat deine Sünde weggenommen. Diesen kurzen Satz aus dem 2. Samuelbuch Kapitel 12 sollten wir im Hinterkopf behalten, wenn wir uns nun dem 13. Kapitel zuwenden. Der Herr hat deine Sünde weggenommen, das sagte der Prophet Nathan zu König David, nachdem er ihm vorgehalten hatte, dass er gegen zwei elementare Gebote verstoßen habe. Du sollst nicht ehebrechen und du sollst nicht töten. Mit Bathseba, der Frau eines Kriegers, hatte David die Ehe gebrochen und dann, um seinen Fehler zu vertuschen, ihren Ehemann umbringen lassen. Der Herr hat deine Sünde weggenommen. Dieser Zuspruch aus dem Munde des Propheten Nathan mag David damals wie ein Rettungsring vorgekommen sein, den man einem Ertrinkenden zuwirft. Aber Nathan hat ihm auch prophezeit, dass er viel Unfriede und familiäre Probleme erleben wird, und zwar als Konsequenzen seiner Verfehlungen. Der Volksmund sagt ja, die Suppe, die man sich einbrockt, muss man auch selbst auslöffeln. Einige Verse in der Bibel sagen im Prinzip etwas Ähnliches aus, liefern aber zusätzlich auch eine Begründung dafür, warum das so ist. So heißt es zum Beispiel im Galaterbrief Kapitel 6, »Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten.« Das Ernten entspricht hier gewissermaßen dem Auslöffeln der Suppe. Vorangestellt ist jedoch die Begründung, Gott lässt sich nicht spotten. Das bedeutet nichts anderes, als dass Gott die Sünden, die ein Mensch leichtfertig oder gar absichtlich begeht, als Spott gegen sich empfindet. Das Auslöffeln der Suppe, um noch einmal diese Redewendung aufzugreifen, oder das Ernten dessen, was man selbst ausgesät hat, bleibt offenbar niemandem erspart, egal ob gläubig oder ungläubig. Das muss auch David leidvoll erfahren. Keineswegs möchte ich aber den Eindruck erwecken, als ob ich die Vergebung der Sünden geringschätzen würde gegenüber den Folgen, mit denen sich manch einer trotz Sündenvergebung herumplagen muss. Nein, die Vergebung der Sünden ist das Entscheidende. Und gern verweise ich auf den 1. Johannesbrief Kapitel 1, wo es heißt, »Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er, nämlich Jesus, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt«, und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wer dieses Angebot der Sündenvergebung für sich in Anspruch nimmt, kann im wahrsten Sinne des Wortes Befreiter, nämlich von Sünde befreit, durchs Leben gehen. Wenden wir uns nun also dem zu, was David im Lauf der Zeit erdulden muss, und zwar als Folge seiner Verfehlungen. Aus dem 2. Buch Samuel, Kapitel 13, lese ich Vers 1. Dort wird berichtet, »Und es begab sich danach, Absalom, der Sohn Davids, hatte eine schöne Schwester, die Tamar hieß, und Amnon, der Sohn Davids, gewann sie lieb.« Kurz zur Erklärung. David ist der Vater von Absalom, Amnon und Tamar. Aber nur Absalom und Tamar haben auch dieselbe Mutter. Amnon verliebt sich demnach also in seine Halbschwester. Der Bibeltext verwendet für Halbschwester und Vollschwester leider nur einen Begriff. Das hat übrigens schon zu Abrahams Zeiten für Missverständnisse gesorgt, als er seine Frau Sarah als seine Schwester ausgab. In Wirklichkeit war sie nur seine Halbschwester. Zurück zu Amnon, der also ein Auge auf seine Halbschwester Tamar geworfen hat. Vers 2. Und Amnon grämte sich, so dass er fast krank wurde um seiner Schwester Tamar willen. Denn sie war eine Jungfrau, und es schien Amnon unmöglich zu sein, ihr etwas anzutun. Diese Formulierung klingt nun in der Tat ein bisschen eigenartig, fast so, als ob Amnon seine geliebte Tamar am liebsten umbringen würde. Davon kann natürlich keine Rede sein. Er findet es nur bedauerlich, dass sie noch immer Jungfrau ist, und würde an diesem bedauernswerten Zustand gern etwas ändern. Doch anscheinend steht Tamar unter der Beobachtung ihres Vaters David, oder sie wohnt wohlbehütet im Frauenhaus des Königshofes. Weiter ab Vers 3. Amnon aber hatte einen Freund, der hieß Jonadab, ein Sohn von Davids Bruder Schammah, und dieser Jonadab war ein sehr erfahrener Mann. Der sprach zu ihm: »Warum wirst du so mager von Tag zu Tag, du Königssohn? Willst du's mir nicht sagen?« Da sprach Amnon zu ihm: »Ich habe Tamar, die Schwester meines Bruders Absalom, liebgewonnen.« Diese beiden Verse sprechen dafür, dass Amnon eigentlich nicht das ist, was wir unter einem Lüstling verstehen. Denn aus lauter Liebeskummer kann er kaum noch etwas essen, so dass er eines Tages von seinem Freund Jonadab gefragt wird: »Mensch, Junge, was ist denn los mit dir?« Dieser Freund ist es denn auch, der ihm empfiehlt, eine List anzuwenden. Jonadab sprach zu ihm: »Lege dich auf dein Bett und stelle dich krank. Wenn dann dein Vater kommt, dich zu besuchen, so sprich zu ihm: Lass doch meine Schwester Tamar kommen, damit sie mir Krankenkost gebe und vor meinen Augen das Essen bereite, das ich zusehe und von ihrer Hand nehme und esse.« So legte sich Amnon hin und stellte sich krank. Als nun der König kam, ihn zu besuchen, sprach Amnon zum König: »Lass doch meine Schwester Tamar kommen, dass sie vor meinen Augen einen Kuchen oder zwei mache und ich von ihrer Hand nehme und esse.« Da sandte David zu Tamar ins Haus und ließ ihr sagen: »Geh hin ins Haus deines Bruders Amnon und mache ihm eine Krankenspeise.« Tamar ging hin ins Haus ihres Bruders Amnon, er aber lag zu Bett. Und sie nahm den Teig und knetete ihn und bereitete ihn vor seinen Augen und backte die Kuchen. Und sie nahm die Pfanne und schüttete sie vor ihm aus, aber er weigerte sich zu essen. Und Amnon sprach: »Lasst jedermann von mir hinausgehen.« Und es ging jedermann von ihm hinaus. Da sprach Amnon zu Tamar: »Bringe die Krankenspeise in die Kammer, damit ich von deiner Hand nehme und esse.« Da nahm Tamar die Kuchen, die sie gemacht hatte, und brachte sie zu Amnon, ihrem Bruder, in die Kammer. Und als sie diese zu ihm brachte, damit er esse, ergriff er Tamar und sprach zu ihr: »Komm, meine Schwester, lege dich zu mir.« Sie aber sprach zu ihm: »Nicht doch, mein Bruder, schände mich nicht, denn so tut man nicht in Israel. Tu nicht solch eine Schandtat. Wo soll ich mit meiner Schande hin, und du wirst in Israel sein wie ein Ruchloser. Rede aber mit dem König, der wird mich dir nicht versagen.« Soweit die Verse 5 bis 13. Der zuletzt vorgelesene Satz deutet darauf hin, dass Tamar damit rechnet, dass ihr Vater König David einer Ehe mit ihrem Halbbruder Amnon zustimmen würde. Eine voreheliche Beziehung will sie dagegen unbedingt vermeiden. Dabei gibt es im dritten Buch Mose, Kapitel 20, eine Regelung, nach der selbst eine richtige Ehe unter Halbgeschwistern nicht statthaft ist. Doch vielleicht wurde diese Regelung zeitweise nicht so streng gehandhabt. Amnon allerdings hat in diesem Moment ohnehin nicht vor, Heiratspläne zu schmieden. Jetzt, wo er mit Tamar endlich allein ist, will er Fakten schaffen. Ich lese weiter ab Vers 14. Aber er wollte nicht auf sie hören und ergriff sie und überwältigte sie und wohnte ihr bei. Und Amnon wurde ihrer überdrüssig, so daß sein Widerwille größer war als vorher seine Liebe. Und Amnon sprach zu ihr, »Auf, gehe deiner Wege!« Sie aber sprach zu ihm, »Dass du mich von dir stößt, dies Unrecht ist größer als das andere, das du an mir getan hast.« Aber er wollte nicht auf sie hören, sondern rief seinen Diener, der ihm aufwartete, und sprach, »Treibe diese von mir hinaus und schließ die Tür hinter ihr zu.« Und sie hatte ein Ärmelkleid an, denn solche Kleider trugen des Königs Töchter, solange sie Jungfrauen waren. Und als sein Diener sie hinausgetrieben und die Tür hinter ihr zugeschlossen hatte, warf Tamar Asche auf ihr Haupt und zerriss das Ärmelkleid, das sie anhatte, und legte ihre Hand auf das Haupt und ging laut schreiend davon. Soweit die Verse 14 bis 19. Was Amnon seiner Halbschwester antut, ist wirklich unbeschreiblich. Erst zwingt er sie, mit ihm zu schlafen, doch schon nach kurzer Zeit wirft er sie aus dem Haus wie eine lästig gewordene Magd. Vor allem müssen wir uns vor Augen halten, dass eine Frau, der so etwas passierte, gesellschaftlich geächtet war, auch wenn sie sich selbst völlig untadelig verhalten hatte. Ab Vers 20 wird noch geschildert, wie Tamars Bruder Absalom und ihr Vater David auf die schändliche Tat Amnons reagieren. Sie haben wohl Mitleid mit ihr, wollen die Sache aber nicht so hochhängen. Ihr Bruder Absalom sprach zu ihr, »Ist dein Bruder Amnon bei dir gewesen?« »Nun, meine Schwester, schweig still. Es ist dein Bruder. Nimm dir die Sache nicht so zu Herzen.« So blieb Tamar einsam im Hause ihres Bruders Absalom. Und als der König David dies alles hörte, wurde er sehr zornig. Aber er tat seinem Sohn Amnon nichts zuleide, denn er liebte ihn, weil er sein Erstgeborener war. Doch Absalom redete nicht mit Amnon, seinem Halbbruder, weder Böses noch Gutes. Denn Absalom hasste Amnon, weil er seine Schwester Tamar geschändet hatte. Besonders das Verhalten von König David finde ich enttäuschend. Doch im Grunde reiht er sich damit ein in eine ganze Schar von Männern, die zwar ihren Platz in der Bibel gefunden und für Nachwuchs gesorgt haben, aber als Väter haben sie zumindest teilweise jämmerlich versagt. Denken Sie nur an den Hohenpriester Eli, von dem im ersten Buch Samuel die Rede war. Beruflich hochqualifiziert, aber seine beiden Söhne, zwei gottlose Gesellen. Von den Opfergaben der Pilger zweigten sie das Beste für sich ab, teilweise sogar unter Gewaltandrohung. Auch Samuel, der vom Priester Eli erzogen wurde, hat später auf seine eigenen Söhne anscheinend nicht genügend Einfluss genommen. Sie waren als Richter tätig, waren aber parteiisch und bestechlich. Und nun also David, von dem es im 2. Samuelbuch Kapitel 8 hieß, er schaffte Recht und Gerechtigkeit seinem ganzen Volk. Nur in seiner eigenen Familie scheint er das nicht zu schaffen. Seinen Sohn Amnon lässt er unbehelligt, weil er ihn als Erstgeborenen besonders schätzt. Davids Tochter Tamar unterdessen muss sich irgendwie damit abfinden, dass ihr Halbbruder seine Triebe nicht unter Kontrolle hat. Sie merken schon, ich bin sehr dafür, dass auch Väter ihre Verantwortung für die Erziehung ihrer Kinder wahrnehmen. Da ich selbst Vater bin, weiß ich aber auch, dass Kinder irgendwann ihre eigenen Wege gehen. Wir können ihnen das, was uns wichtig ist, nicht aufzwingen, schon gar nicht unseren Glauben an Jesus Christus. Aber wir können uns bemühen, gute Vorbilder für sie zu sein. An dieser Stelle möchte ich noch kurz auf die Frage eingehen, ob die Geschehnisse im Hause Davids tatsächlich eine Folge seines eigenen sündhaften Verhaltens sind. Ich meine, ja. Denn erstens wäre es gar nicht erst zu diesem tragischen Fall von Geschwisterliebe gekommen, wenn sich David seinerseits nur mit einer Ehefrau begnügt hätte. Erst durch die Heirat mit vielen Frauen, mit denen er gleichzeitig zusammenlebte, ging es in seiner Familie drunter und drüber. Und zweitens hatte David, nachdem seine Affäre mit Bathseba ans Tageslicht gekommen war, durch den Propheten Nathan die Ankündigung erhalten, »So spricht der Herr, siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen aus deinem eigenen Hause.« Die Vergewaltigung seiner Tochter Tamar ist sozusagen der Auftakt für ein paar weitere schlimme Ereignisse. Wie vorhin schon gehört, kommt es aufgrund dessen, was geschehen ist, zu einem tiefen Zerwürfnis zwischen Absalom und seinem Halbbruder Amnon. Sie reden nicht einmal mehr miteinander. Und volle 2 Jahre später sieht Absalom die Zeit für gekommen, die Vergewaltigung seiner Schwester durch Amnon zu rächen. Zu diesem Zweck lädt Absalom alle seine Brüder und Halbbrüder ein, um gemeinsam mit ihnen das Fest der Schafschur zu feiern. Absalom sorgt dafür, dass Amnon besonders viel Wein zu trinken bekommt und lässt ihn dann von seinen Knechten ermorden. An diesem Tag verliert König David gewissermaßen gleich 2 seiner Söhne auf einmal. Eben Amnon, seinen Erstgeborenen, aber im Grunde auch Absalom. Denn er hat die Ermordung seines Halbbruders veranlasst und muss sich von nun an wie ein Mörder verstecken. In Geshur, einem Fürstentum östlich des Sees Genezareth, findet er Zuflucht bei seinem Großvater Talmai. Nachdem ich den Bericht über die Ermordung Amnons in eigenen Worten kurz zusammengefasst habe, springe ich nun zu den Versen 37 und 38. Und dann geht es gleich nahtlos weiter mit dem Anfang von Kapitel 14. Als aber Absalom geflohen und nach Geshur gezogen war, blieb er dort 3 Jahre. Und der König David hörte auf, Absalom zu grollen, denn er hatte sich getröstet über Amnon, dass er tot war. Joab aber, der Sohn der Zeruja, er ist Davids Feldhauptmann, merkte, dass des Königs Herz an Absalom hing, und sandte hin nach Tekoa und ließ von dort eine kluge Frau holen und sprach zu ihr, »Stelle dich wie eine Trauernde und zieh Trauerkleider an, und salbe dich nicht mit Öl, sondern stelle dich wie eine Frau, die eine lange Zeit Leid getragen hat um einen Toten. Und du sollst zum König hineingehen und mit ihm reden, so und so.« Und Joab legte ihr die Worte in den Mund, die sie reden sollte. Und als die Frau aus Tekoa zum König kam, fiel sie auf ihr Antlitz zur Erde und huldigte ihm und sprach, »Hilf mir, König!« Der König sprach zu ihr, »Was hast du?« Sie sprach, »Ach, ich bin eine Witwe, und mein Mann ist gestorben. Und deine Magd hatte 2 Söhne, die zankten miteinander auf dem Felde, und weil keiner da war, der zwischen ihnen schlichtete, schlug der eine seinen Bruder nieder und tötete ihn.« An dieser Stelle eine kurze Zwischenbemerkung. Diese Geschichte ist natürlich frei erfunden. Aber ganz ähnlich wie der Prophet Nathan in Kapitel 12 von einem reichen Mann erzählt hatte, der einem armen Mann sein einziges Schaf wegnahm, so dient auch diese Geschichte dazu, David einen Spiegel vorzuhalten und ihn zum Nachdenken zu zwingen. Denn der Streit in seiner Familie hat anscheinend bereits Auswirkungen auf die Regierungsgeschäfte. Sonst hätte sich Joab, der Feldhauptmann Davids, wohl kaum in die Sache eingemischt. Die Frau, die im Bibeltext ausdrücklich als kluge Frau bezeichnet wird, behauptet also David gegenüber, sie sei eine Witwe. Und nachdem sich ihre beiden Söhne heillos zerstritten hätten, habe der eine den anderen erschlagen. Und dann erzählt die Frau, Vers 7, »Und siehe, nun steht die ganze Sippe auf gegen deine Magd, und sie sagen, gib den her, der seinen Bruder erschlagen hat, damit wir ihn töten für das Leben seines Bruders, den er umgebracht hat. So wollen sie auch den Erben vertilgen und den Funken auslöschen, der mir noch übrig geblieben ist, so dass meinem Mann kein Name und kein Nachkomme bleibt auf Erden.« König David sieht sich herausgefordert, der Frau zu helfen und in diesen vermeintlichen Rechtsfall einzugreifen. Dass dieser gewisse Parallelen zu dem aufweist, was er in seiner eigenen Familie erlebt hat, fällt ihm zunächst nicht auf. Weiter ab Vers 8. Der König sprach zu der Frau, »Geh heim, ich will die Sache für dich ordnen.« Und die Frau aus Tekoa sprach zum König, »Mein Herr und König, die Schuld wird man auf mich und meines Vaters Haus legen, den König aber und seinen Thron ohne Schuld sein lassen.« Der König sprach, »Wer gegen dich redet, den bringe zu mir, er soll dich nicht mehr antasten.« Sie sprach, »Der König möge doch den Namen des Herrn seines Gottes nennen, also mit einem Eid bekräftigen, dass er ihr tatsächlich beistehen wird. damit der Bluträcher nicht noch mehr Verderben anrichte und sie meinen Sohn nicht vertilgen. Er sprach, so wahr der Herr lebt, es soll kein Haar von deinem Sohn auf die Erde fallen. Und die Frau sprach, lass deine Magd meinem Herrn und König etwas sagen. Er sprach, sage an. Die Frau sprach, warum bist du so gesinnt gegen Gottes Volk? Denn da der König nun ein solches Urteil gefällt hat, ist er wie ein Schuldiger, wenn er den nicht zurückholen lässt, den er verstoßen hat. Soweit die Verse 8 bis 13. Nachdem David sich selbst verpflichtet hat, der Frau zu helfen, überträgt sie nun ihren frei erfundenen Fall nach und nach auf Davids Familie und auf das, was dort vorgefallen ist. Mit der Verstoßung Absaloms handelt David letztendlich gegen sein eigenes Volk, das unbedingt einen Thronerben benötigt, um auf Dauer bestehen zu können. Nur langsam dämmert es David, dass die Frau möglicherweise schon die ganze Zeit über ihn im Blickfeld hat. Und ihm kommt der Verdacht, dass sein Feldhauptmann Joab dahinter stecken könnte, der wahrscheinlich schon mehrmals mit ihm das Thema Thronnachfolge angesprochen hat. Ich springe nun zu Vers 19. Der König sprach, ist nicht die Hand Joabs mit dir in alledem? Die Frau antwortete, so wahr du lebst, mein Herr und König, man kann nicht vorüber an dem, was mein Herr und König geredet hat, weder zur Rechten noch zur Linken. Ja, dein Knecht Joab hat mir's geboten, und er hat alle diese Worte deiner Magd in den Mund gelegt. Dass sich diese Sache so wenden sollte, das hat dein Knecht Joab gemacht. Aber mein Herr gleicht an Weisheit dem Engel Gottes, so dass er alles weiß, was auf Erden geschieht. Da sprach der König zu Joab, siehe, ich will es tun, so geh hin und bringe meinen Sohn Absalom zurück. Da fiel Joab auf sein Antlitz zur Erde, huldigte und dankte dem König und sprach, heute erkennt dein Knecht, dass ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, mein Herr und König, da der König tut, was sein Knecht sagt. So machte sich Joab auf und zog nach Geschur und brachte Absalom nach Jerusalem. Aber der König sprach, lass ihn wieder in sein Haus gehen, doch mein Angesicht soll er nicht sehen. So kam Absalom wieder in sein Haus, doch des Königs Angesicht sah er nicht. Es war aber in ganz Israel kein Mann so schön wie Absalom, und er hatte dieses Lob vor allen. Von der Fußsohle bis zum Scheitel war nicht ein Fehl an ihm. Dieser Abschnitt zeigt, dass die seelischen Wunden bei David noch lange nicht geheilt sind. Zwar durfte sein Sohn Absalom wieder nach Jerusalem zurückkehren, aber David weigert sich, mit ihm persönlich in Kontakt zu treten. Ein Fehler, wie sich später zeigen wird. Denn Absalom ist anscheinend ein imposanter Mann, der die Blicke anderer auf sich zieht und wohl auch sonst einen sympathischen Eindruck macht. Im nachfolgenden Kapitel 15 heißt es dann sogar über ihn, so stahl Absalom das Herz der Männer Israels. Wie er das fertigbringt, sei an dieser Stelle noch nicht verraten. Nur so viel. Er zettelt schließlich einen Aufruhr gegen seinen eigenen Vater an und versucht, ihn vom Thron zu stürzen. In Kapitel 14 wird jedoch erst einmal geschildert, wie er fast schon verzweifelt versucht, mit seinem Vater wieder in Kontakt zu kommen. Zu diesem Zweck lässt er sogar ein Feld in Flammen aufgehen. Erst nach diesem Vorfall ist David bereit, seinen Sohn zu empfangen. Im letzten Vers von Kapitel 14 wird abschließend berichtet, und er, Absalom, fiel nieder vor dem König auf sein Antlitz zur Erde, und der König küsste Absalom. Tja, eine echte Versöhnungsszene sieht anders aus. Wie zwei Fremde, wie ein König und sein Untertan, begegnen sich Vater und Sohn. Auch die weiteren Umstände deuten darauf hin, dass David seinem Sohn Absalom nicht wirklich vergeben kann. Und das, obwohl Gott doch ihm vergeben hatte, nachdem er Uria, den Ehemann seiner Geliebten, hatte umbringen lassen. Das war's mal wieder. Das war eine weitere Folge aus der Sendereihe »Durch die Bibel«. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Dann stehen aus dem zweiten Buch Samuel die Kapitel 15 und 16 im Mittelpunkt. Bis dahin auf Wiederhören und ein herzliches Gott befohlen.